Jubilate, freue dich, so heißt dieser Sonntag. Die Osterfreude klingt weiter irgendwie. Freue dich, das Licht von Ostern zeigt dir den Weg. So sind wir hier und zusammen im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält über den Tod hinaus, und der nicht loslässt auch nur ein Werk, das seine Hände geschaffen hat. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir singen bzw. hören das erste Lied, ein Osterlied, die Nummer 107 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 3. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist. Wir beten mit Worten nach Psalm 66. Jubelt ihr Lande, lasst alle Welt zu Gottes Ehre singen. Rühmt seinen Namen heute und morgen und rufet vor aller Augen. Wunderbar sind deine Werke, Gott. Alle müssen sich vor deiner Macht beugen, du Höchster. Du handelst in Liebe und dein Werk ist Erbarmen. Für deine Kinder verwandelst du das Meer, machst es zum gangbaren Weg, zur trockenen Bahn, wo es kein Entkommen gibt, führst du sie aus der Falle. Durch deine Hand wird unser Leben erhalten, und du bewahrst uns, dass unsere Füße nicht gleiten. Darum beten dich an die Völker der Erde und preisen deinen Namen. Du lenkst unsere Geschicke, und deine Augen blicken auf unser Tun. Jubelt ihr Lande, lasst alle Welt zu Gottes Ehre singen. Rühmt seinen Namen heute und morgen und rufet vor aller Augen. Wunderbar sind deine Werke, Gott. Alle müssen sich vor deiner Macht beugen, du Höchster. Amen. An diesem Sonntag werden in den reformierten Gemeinden neue Kirchenräte gewählt. Die K-Frage hat auch uns einige Zeit beschäftigt. Wer kandidiert für den Kirchenrat? Finden wir überhaupt genügend Personen, die bereit sind, sich aufstellen zu lassen und die dann auch bereit sind, dieses Amt bekleiden zu wollen? Die K-Frage ist gelöst, auch bei uns. Dennoch, was bedeutet es, das Amt eines Kirchenältesten, einer Kirchenältesten in der Gemeinde zu übernehmen? Was bedeutet es, Verantwortung in der Gemeinde inne zu haben? Was bedeutet es, auch öffentlich für die Gemeinde, für den Kirchenrat, für den Glauben einzustehen? Denn das haben wir in der Vergangenheit auch erleben müssen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, weht bisweilen ein harter Shitstorm entgegen. Da braucht man schon ein starkes Rückgrat, und andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die einem den Rücken stärken. Paulus ergeht es nicht anders. Er ist ja sozusagen hauptberuflich Verkünder des Evangeliums, wenn auch nicht gelernter Prediger. Er ist Zeltmacher von Beruf, als er sich in den Dienst nehmen lässt. Irgendwie ja auch gewählt, zwar nicht von der Gemeinde, sondern von Jesus selbst, dem auferstandenen Christus, der sich dem Paulus in den Weg stellt. Für Paulus ist schnell klar, das ist meine Bestimmung, das Evangelium zu verkünden, von Gott zu erzählen und davon, was mir persönlich der Glaube bedeutet. Paulus kann gar nicht anders, als das, was er erlebt hat, auch anderen zu vermitteln. Er ist so voll davon. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, sagt Jesus. Und das passt auf Paulus allemal. Alles andere wird für ihn zweitrangig. Und so predigt er und gründet Gemeinden rund um das Mittelmeer. Erfüllt von seiner Mission. Mit Leib und Seele ist er dabei. Ob er noch Zeit findet, Zelte herzustellen, der Handwerker Paulus? Mag sein, dass er an dem einen oder anderen Ort mit Menschen seines Berufes ins Gespräch kommt. Da ist man ja gleich auf einer Wellenlänge, wenn man sich auf dieser Ebene austauschen kann. Wie machst du das mit der Naht? Welches Material nimmst du für die Außenhaut? Und wie befestigst du das Zelt? Fachsimpelein mit Berufsgenossen. Für Paulus immer auch eine willkommene Gelegenheit abzuschalten oder auch so mit anderen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch über Zelt auf den Glauben, über Fragen des Zeltmachens auf Fragen des Glaubens kommen. Die K-Frage ist geklärt. Wer macht es? In Berlin wie auch in unserem sehr überschaubaren Bereich des kirchlichen Lebens. K wie Kandidatur für den Kirchenrat. Wer Teil des Kirchenrates ist, macht sich nicht nur angreifbar in strittigen Fragen. Nein, er oder sie gibt damit auch ein Statement ab, eine Art Bekenntnis. Ich bekenne mich zu dieser Gemeinde. Ich vertrete sie und mache meinen Glauben auch öffentlich. In der Kirche, aber auch in meinem Privatleben oder am Arbeitsplatz. Ich stehe dazu. Oder wie Martin Luther vor 500 Jahren auf dem Reichstag zu Worms gesagt haben soll, hier stehe ich nun. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Hier stehe ich nun. Als Kirchenälteste oder Kirchenälteste, als Pastor, als mündiges Gemeindeglied. Hier stehe ich nun und bekenne meinen Glauben. Ich tue kund, was ich glaube, worauf ich hoffe und was es heißt, meinen Nächsten zu lieben. Paulus wusste sich dazu berufen und nach ihm viele, viele Menschen. Der Zeltmacher damals und die Sekretärin heute, sie predigen und legen Zeugnis ab von ihrem Glauben, von ihrer Hoffnung, von der Liebe. Welch ein Reichtum an Talenten und Gaben auch bei uns, Männer und Frauen im Kirchenrat. Aber ich denke auch an die Frauen, die sich gerade zu Lektorinnen ausbilden lassen, die befähigt werden, Gottesdienste zu gestalten, Predigten, Andachten und Gebete zu schreiben und vorzutragen. Wie Paulus mit ihrer Berufserfahrung den Glauben zur Sprache bringen und mit anderen teilen und sich hinzustellen, manchmal auch in der Höhle des Löwen. Für Paulus war es jedenfalls kein Heimspiel, sein Auftreten und seine Rede in Athen. Da stellte sich Paulus mitten auf den Areshügel. Paulus stellt sich. Er steht Rede und Antwort. Er war ja von den Athenern gebeten worden, von seinem Glauben zu erzählen. Wie das kam? Sie waren mit ihm ins Gespräch gekommen. Gebildete Männer aus Athen, der Stadt, die Wissenschaft auf der einen Seite und Paulus, der Zeltmacher aus der syrischen Provinz, auf der anderen Seite. Athen, die Stadt des Wissens. Sie lebt noch von der glanzvollen Vergangenheit, aber längst hatte die Hafenstadt Korinth der altehrwürdigen Kapitale den Rang abgelaufen. Anders gesagt, Wolfsburg war bedeutender geworden als Göttingen. Größer könnten also die Gegensätze gar nicht sein. Einige hatten Paulus sogar als Kulturbanausen abgekanzelt. Aber andere waren neugierig geworden. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vertrittst? Wie ein Tourist geht Paulus durch die Straßen und sieht links und rechts kleine und große Tempel für die verschiedenen Gottheiten, die angebetet werden und denen man Opfer bringt, um sie gnädig zu stimmen. Und dann beginnt Paulus seine Rede. Ihr Athener, wenn mich nicht alles täuscht, sehe ich, dass ihr die Götterfurcht besonders ernst nehmt. Beim Rundgang zur Besichtigung eurer Heiligtümer fand ich auch einen Altar mit der Inschrift »Einem unbekannten Gott«. Paulus ist geschickt. Die Athener stimmen ihm zu. Sie nicken und gleichzeitig macht er sie neugierig. »Ich mache euch nun mit dem bekannt, was ihr verehrt«, noch ohne es zu kennen. Die Zuhörenden werden hellhörig. Und Paulus fährt fort. Der Gott, der die Welt und alles in ihr gemacht hat, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempelgebäuden von Menschenhand. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden bedienen, als hätte er irgendwelche Bedürfnisse, wo er doch selbst allen Leben und Luft und alles gibt. Er hat auch dafür gesorgt, dass alle Menschen als Nachkommen eines Einzigen die ganze Oberfläche der Erde bewohnen, wozu er regelmäßige Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt hat, in der Hoffnung, dass sie nach Gott suchen würden, um ihn womöglich zu ertasten und zu finden. Und tatsächlich ist er keinem einzigen von uns fern. Denn unser Leben, alle unsere Schritte, unser ganzes Dasein ist von ihm gegeben. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind ja mit ihm verwandt. Aha, die Athener wiegen ihren Kopf. Darauf können sie sich gut einlassen, auch auf diesen Gott, von dem Paulus da spricht. Ist ja schon praktisch, wenn man für jede Eventualität des Lebens einen Gott hat. Schaden kann es ja nicht. Und dieser unbekannte Gott ist eben einer unter vielen. Das kennen wir ja auch, wenn jemand sagt, wir haben doch alle einen Gott. Ob Islam oder Christentum, ob Judentum oder Menschen, die irgendwie an eine höhere Macht glauben. Das ist irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner derer, die glauben, dass da mehr ist, als wir verstehen können. Man ist dann ja schon froh, wenn die anderen einen nicht als Spinnert abtun, aber wo alles gleichgültig ist, ist alles auch schnell gleichgültig. Die Sache des Paulus ist das nicht. Und bevor er die Athener in schiedlich-friedlicher Glaubenssicherheit wiegt, kommt er auf den Punkt. Obwohl wir demnach mit Gott verwandt sind, dürfen wir uns das Göttliche nicht als etwas vorstellen, das einem Gebilde menschlicher Kunst und Fantasie aus Gold, Silber oder Stein ähnlich ist. Darum ruft Gott jetzt alle Menschen überall zum Umdenken auf. Er lässt die Zeit des Unverstandes auf sich beruhen und hat einen Tag bestimmt, an dem er alle Welt zur Rechenschaft ziehen wird durch einen dazu bestimmten Mann, den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Paulus bringt seine Botschaft auf den Punkt. In der Höhle des Löwen zieht er ganz klar eine Linie. Der Gott, den ich verkündige und an den ich glaube, der ist nicht menschengemacht. Er wohnt auch nicht in menschengemachten Tempeln. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und seine Macht ist größer als alles, was Menschen machen können, auch denken und fühlen können. Und Gott ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihn durch Opfer oder Geschenke gnädig stimmen. Wir haben keinen Altar, auf dem wir Gott Opfer bringen in unseren Kirchen. Wir versammeln uns vielmehr an seinem Tisch, weil er uns einlädt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Denn ich bin für euch das Brot des Lebens. Ich schenke euch lebendiges Wasser zum ewigen Leben mit mir. Und er ruft alle Menschen zur Umkehr auf, zum Umdenken. Wir sind mit ihm verwandt, sagt Paulus. Wir sind seine Töchter und Söhne. Menschen, die zu ihm gehören und entsprechend leben und handeln. Und ein letztes, für Paulus das Wichtigste: Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Da gibt es noch mehr als Wirtschaft und Wissenschaft, gerade in diesen Zeiten. Paulus verkündet Hoffnung und Trost. Der Tod ist nicht das Letzte, was es über einen Menschen zu sagen gibt. Das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele zu ihm gehöre, zur Gemeinschaft mit dem Auferstandenen und zur Gemeinschaft mit allen anderen über den Tod hinaus. Wie die Athener auf die Rede des Paulus reagieren, hört selbst. Als sie Auferstehung von Toten hörten, machten die einen Witze. Die anderen sagten: Darüber hören wir gern noch einmal etwas von dir. Dann verließ Paulus ihren Kreis. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, darunter Dionysius, der zum Rat vom Ares-Hügel gehörte, und eine Frau namens Damaris und noch andere. So ist das wohl. Nicht alle, nicht viele. Einige kamen zum Glauben, auch heute. Aber gut, dass Männer und Frauen kandidieren und sich hinstellen und sagen, was Sache ist und was sie trägt und worauf sie hoffen. So kann es gehen. Amen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben. Aus dem Gesangbuch, die Nummer 432, die Strophen 1 bis 3.
Gott hat uns diese Erde gegeben.
Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für Männer und Frauen, die sich dir anvertrauen und die sich hinstellen, um dein Wort zu verkündigen. Die sich hinstellen, um von ihrem Glauben zu sprechen. Die sich hinstellen, um Verantwortung zu übernehmen für deine Gemeinde. Gott, wir bitten dich, gib uns allen den Mut und die Kraft, mit Wort und Tat deiner Liebe Hand und Fuß zu geben, dass die Traurigen getröstet werden, dass die Kranken Beistand haben, dass die Einsamen nicht allein bleiben, dass die, die müde geworden sind, neue Hoffnung schöpfen und dass wir alle deine heilsame Botschaft in die Welt tragen. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so bitten wir dich, Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über unserem Leben und sei uns gnädig, wende uns dein freundliches Angesicht zu und schenke uns Frieden. Amen. Bleibt behütet in der kommenden Zeit und falls ihr oder sie noch nicht gewählt haben, dann gehen sie doch bitte zur Wahl, entweder per Briefwahl oder am Sonntag vor Ort. Wir hören noch ein Nachspiel. Komm, sag es allen weiter. Wir hören das Landesbläserensemble der Reformierten Kirche.